Wir haben ja im letzten Teil aus Lukas 22 gesehen, wie dort die Jünger Johannes und Petrus das Passahlamm vorbereiteten an diesem Donnerstag vor dem Karfreitag, wie sie das ganze Treiben mitbekommen haben, das in Jerusalem herrschte. Und jetzt hier am Abend, eigentlich nach jüdischem Denken schon am Freitag, dann zusammen dieses Mahl einnehmen in diesem Oberraum, der vorbereitet war. Christus hat es so verheißen und so war es auch. Ja, ein ganz entscheidender Moment im Leben des Herrn Jesus. Wir haben gesehen, dass er als Einleitung ihnen sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu essen, dieses Passamahl mit euch zu essen. Er war sehr angefochten, er wusste, was vor ihm stand. Er wusste um die Leiden, um die Zerschlagung, die Brutalität, die auf ihn zukommen würde. Und wir können uns vorstellen, dass er sehr innerlich angefochten war. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht erstaunlich, dass er den Jüngern das sagt? Diesen 12 Männern, von denen einen ihn sogar verraten würde, diesen schwachen Menschen, die immer wieder Korrektur brauchten, über den Strang schlugen, die noch so ungeformt waren, dass er zu diesen sagte, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mal mit euch zu essen. Es zeigt uns ein bisschen vom Inhalt, vom Passa, auch vom Abendmahl, vom Erinnerungsmahl, das Thema der Gemeinschaft, das wir heute auch noch einmal anschauen würden. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, sich irgendwo zurückzuziehen und den Erzengel Michael oder den Engel Gabriel zu bitten, komm und stärke mich. Christus wusste doch, wie der Prophet Daniel zerschlagen am Boden von dem, was er sah, wie er gestärkt wurde vom Engel Gabriel. Ist das nicht erstaunlich, diese Aussage? Ich habe mich mit Sehnsucht gesehnt, dieses Mal mit euch zu nehmen, zu essen, ehe ich leide. Ja, das Pessach, das Passafest im jüdischen Kalender, es war ein sehr wichtiges Fest. Ein sehr wichtiges religiöses Fest. Tausende von Diaspora-Juden aus dem ganzen Umfeld, ich weiß nicht, woher sie alle gekommen sind, aber ich bin sicher, irgendwo aus den Gebieten von Europa bis in weit nach Afrika hinein, wo sie zerstreut waren, gegen Osten natürlich, Mesopotamien und so weiter, Persien, Syrien, dass von daher Tausende und Tausende von Juden jedes Jahr nach Jerusalem strömten. Daher ja auch diese Regelung im Judentum. Wenn Fremde kommen, die Einheimischen sind verpflichtet, ihnen Herberge zu geben, ohne Bezahlung. Zu Recht nahmen sie diesen Feiertag so wichtig. Auch wenn ich fürchte, dass die meisten nun nur mit einem religiösen Gefühl und vielleicht, ja, es war nur alles auf der Gefühlsebene, dorthin kamen und nur wenige die Realität wahrnehmen konnten innerlich, was Passa ist, das schonende Vorübergehen. Zu Recht nahmen sie es so wichtig, denn Gott selber hat es eingesetzt beim Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei des Volkes, das in Ägypten gewachsen ist und am Schluss unter schrecklichsten Bedingungen lebten, total unterdrückt, kontrolliert und mit Geiseln zur Arbeit angetrieben für den Herrscher von Ägypten. Als Bild, dass genauso die Sünde mit dem Menschen handelt. Zuerst denken wir, wow, die Fleischtöpfe Ägyptens, den Lauch und die Gurken, all diese guten Dinge. Und am Schluss waren sie am Boden vor den Füßen ihrer Treiber, unter ihrem Stock und unter ihren Schlägen. Das ist das Wesen der Sünde. Könnte nicht deutlicher dargestellt werden. Und es macht bei dir, bei mir keine Ausnahme. Wir können spielen mit der Sünde, das versuchen. Es wird immer so herauskommen. Und es zeigt bildhaft das Pessach, das Passa. Bildhaft den Heilsplan Gottes, sein Handeln zur Errettung der Menschen aus diesem Sündenkreislauf, zur Versöhnung zwischen Gott und dem einzelnen Menschen. Das ist etwas ganz Individuelles. Die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen, das ist nie eine Gruppe. Gott versöhnt sich nicht mit uns als Gemeinde. Gott versöhnt sich mit dir und mit mir. Ganz individuell. Und ich habe neu nachgedacht über dieses herrliche Wort der Versöhnung. Dass einer Sühne tut für ein schreckliches Unrecht auf meiner Seite. Und er sühnt dafür und macht es ungeschehen. So dass ich völlig rein wieder sein darf. Und ich habe mir hier eine Definition zurechtgelegt, also mir, was mir die Bibel sagt, was uns die Bibel sagt, was die Bibel versteht unter Versöhnung. Das ist mir sehr wichtig geworden. Die Bibel versteht unter Versöhnung die Wiederherstellung der Gemeinschaft. Können zwei miteinander gehen? Und es gut haben zusammen, wenn sie nicht versöhnt sind. Die Bibel versteht darunter die Wiederherstellung der Gemeinschaft. Und zwar der Tiefen von Liebe, Frieden und Glück geprägten Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Das ist Versöhnung. Wiederherstellung dieser Gemeinschaft. Da gehört eben die Liebe dazu. Der Frieden durchzieht alles, diese Gemeinschaft. Und ein unbeschreibliches Glück. Wir haben von Yves jeweils am Mittwoch jetzt viel von der Glückseligkeit gehört. Das ist genau gemeint damit. Dieses unglaubliche Glück, versöhnt zu sein in tiefer, enger Gemeinschaft mit Gott, das gibt diese Glückseligkeit, die in menschlichen Worten nicht auszudrücken ist. Und genau das war es ja. Genau diese Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen war es ja, welche durch die Sünde des Menschen derart zerbrochen, zerstört und zertreten worden ist. Genau diese Gemeinschaft. Und es ist die schlimmste Folge der Sünde. Diese völlige Zerstörung dieser tiefen, innigen Gemeinschaft zwischen Gott und damals Adam und Eva im Garten Gottes, in der vollkommenen Schöpfung. Wir machen uns keine Vorstellung, wie das war im Garten Gottes. Und wie das war, mit Gott spazieren zu gehen, mit ihm zu wandern, ihn zu kennen von Angesicht zu Angesicht. Machen wir uns keine Vorstellung. So ganz ab und zu tauchen einige Erinnerungen daran auf. Wenn zum Beispiel Gott über seinen Knecht Mose sagt, er war der demütigste aller Menschen. Ich habe mit ihm geredet von Angesicht zu Angesicht. Dann erkennen wir ein bisschen etwas von dem, was dort war, was Gott geschaffen hat und was er wiederherstellen wird. Passa spricht von dem gerechten Gericht des heiligen Gottes gegen alle Sünde und Ungehorsam. Und wir wissen, alle Menschen stehen unter diesem Gerichtsurteil, heute wie damals, ungefähr 1606 vor Christus, als Israel loszog aus Ägypten. Sowohl die Ägypter stehen unter diesem Gericht, wie auch die Juden damals standen unter diesem Gericht. Wir lesen in Römer 3, es ist kein Unterschied unter den Menschen. Und da ist genau das gemeint, ob Jude oder Grieche oder Heide. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Es ist keiner ausgenommen. Das heißt, kein Mensch erreicht das Maß an Gerechtigkeit und Heiligkeit, um dem Zorn und Fluch Gottes gegen das Böse, gegen die Sünde zu entkommen. Sie sind alle unter dem Zorn Gottes. Wie wichtig ist da das Passa? Wie wichtig das Passa? Das schonende Vorübergehen. Wir wissen, das Volk Israel damals wurde nur verschont wegen dem Blut der Lämmer. Aber das Blut von dem Lamm, das jede jüdische Familie in Ägypten an ihre Türpfosten streichen musste. Und auch das Blut all der Opfertiere, das durch das ganze Alte Testament hindurch dargebracht werden musste, konnte die riesengroße Schuld durch Sünde und Ungehorsam gegen Gott nicht wirklich wegnehmen. Nicht wirklich wegnehmen. Das bezeugt Hebräer 10, Vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Opfertieren Sünden hinwegnehmen. Ja, warum gebot Gott seinem Volk dann diese regelmäßigen Opfer, Tausende, Zehntausende von Tieropfern? Keines konnte wirklich den Menschen vor Gott reinigen. Aber er gebot es ihnen, um ihnen immer wieder ins Bewusstsein zu führen, dass Sünde unausweichlich zum Tod, zum Blutvergießen führen wird. Unausweichlich. Man kann es nicht einfach wegschließen und vergessen. Eine schöne Fassade darüber machen. Genau das hat Gott nicht gemacht. Er hat es ihnen immer und immer wieder vor Augen geführt. Das schreckliche Blutvergießen. Durch die Sünde. Unausweichlich führt es zum Tod des Sünders. Das heißt, zur Trennung von Gott, der doch das Leben ist. Was kam da für eine furchtbare Thematik in die Welt mit dem Tod? Das kommt nicht von Gott. Das ist völlig gottfremd. Gott ist das Leben. Und die Sünde hat diesen schrecklichen Tod provoziert. Trotz der Warnung, die Gott dem Adam und der Eva gegeben hat, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich, das heißt mit Sicherheit, sterben. Sterben. Das Blut wird vergossen. Das Blut zirkuliert nicht mehr. Im Blut ist das Leben, solange es zirkuliert im Körper. Aber Gott gebot ihnen die regelmäßigen Opfer auch, um bewusst zu machen, dass einer kommen wird. Ihr Erlöser und Messias, der Shiloh, wird er genannt durch Mose, der alle Schuld der Menschen sich selber aufladen wird, als dem einzigen, wirklichen, gültigen Sündopfer. Mit eindringlichen, eindrücklichen Worten schon im Alten Testament beschrieben, in diesem Höhepunkt, Jesaja 53. Jedes einzelne Opfertier im Alten Testament bis hin zum 11. April im Jahr 32 nach Christus. Jedes einzelne Opfer bis zu diesem Moment war ein symbolischer, bildhafter Hinweis auf das einzige echte Passalam. Und zwar der einzige, vollkommene, sündlose Mensch, dessen Blut allein unsere Schuld vor dem heiligen Gott wegnehmen kann. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sein vergossenes Blut für uns persönlich in Anspruch nehmen und ihn um die Wegnahme unserer Schuld bitten. Er war der Einzige. Warum? Für die Sünden von Menschen stellvertretend zu sterben, um als einen Stellvertreter zu finden, dass diese Sünden auf sich nimmt und stirbt, damit der Schuldige frei ausgeht. Das braucht einen Menschen. Das kann kein Tier. Das braucht einen Menschen. Und woher einen solchen Menschen nehmen, der das machen würde? Es geht nicht, dass ein Mensch mit großen Absichten sagt, ich opfere mich für euch alle. Ein Mensch, der selber beladen ist, von oben bis unten, mit Sünde gegen Gott. Das geht nicht. Christus ist der einzige, Mensch, vollkommene, sündloser Mensch, der sich als Lamm Gottes zur Verfügung stellen konnte. An unserer Stelle, stellvertretend für uns, ist der Herr Jesus gestorben. Ich möchte kurz aufschlagen, was Richard heute schon gelesen hat, 1. Korinther 11. Das ist mir neu ganz wichtig geworden und hat mir etwas mehr Licht wiedergegeben über diese tiefen, wichtigen Zusammenhänge. 1. Korinther 11, Vers 25 nur lese ich. Nein, und 26. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem es sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt kommt es. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist interessant. Das ist neu hineingekommen in die Einleitung des Abendmahls. Ist auch nicht erstaunlich, weil Paulus sagt ja das zur Einleitung. Ich habe es vom Herrn empfangen und das überliefere ich euch. Weil das ist neu, das lesen wir in den Evangelien noch nicht. Diesen Aspekt, so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dann sind wir ihm Angesicht zu Angesicht. Und dann wird vieles erfüllt sein. Versteht ihr, wenn ein Kind Gottes mit aufrichtigem Herzen das Mahl einnimmt, dann verkündigt es nichts anderes als das. Christus ist gestorben. Wegen mir. Und das ist das Entscheidende. Wegen mir. Ich habe heute Morgen verkündigt, das Abendmahl einnehmend, Christus starb wegen mir, wegen meiner Sünde, Schuld. Das ist hier gemeint. Verkündigt ihr den Tod, seinen Tod. Und eigentlich verkündigen wir damit unseren eigenen Tod, den wir verdient hätten. Jeder, der aufrichtig das Abendmahl nimmt, verkündigt, dass er den Tod verdient hat. Und damit verkündigen wir den Tod Christi, denn er an unserer Stelle gestorben ist. Und da kann man so sich daneben benehmen, im Abendmahl einnehmen. Das kommt ja nachher. Achten wir darauf, es nicht unwürdig zu nehmen. Wir wissen jetzt auch einen neuen Aspekt, was unwürdig ist. Ich nehme es einfach äußerlich. Als Gruppendruck, alle anderen nehmen es auch. Und ich habe mal gehört, irgendeine religiöse Handlung ist das, in der Kirche wird es ab und zu, und dann nehme ich das Abendmahl. Und es hat innerlich null Realität. So ein Mensch verleugnet, dass er den Tod verdient hat, der in Christus gestorben ist. Er wäre empört darüber, dass das so sein soll. Dass er schuld sein soll. Er wird schuldig am Leib und Blut des Herrn dadurch. Das ist eine schwerwiegende Sache. Eine schwerwiegende Sache. Würdig sein bedeutet, ich verkündige, dass der Herr Jesus Christus gestorben ist, sein Blut vergossen hat, wegen mir. Wegen meiner ganzen Schuld. Wir gehen wieder zurück zu Lukas 22. Wir haben auch im letzten Teil gesehen, eben, dass die zweite symbolische Bedeutung des Passafestes die der Gemeinschaft ist. Es fängt ja schon so an. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, mit euch. Das bedeutet Passa, die tiefe, innige, teilnehmende und teilhabende Gemeinschaft zwischen dem heiligen und liebenden Gott und den Menschen. Sie soll wieder möglich werden. Das verkündigt Passa. Denken wir doch auch da ganz an den Anfang. 1. Mose 3, 24 steht das. Dieser schreckliche Moment, wo Gott die Menschen aus seinem Garten warf und eine unüberbrückbare Absicherung hingestellt hat mit Cherubi. Absolut kein Zutritt mehr zu Gott, zur Gemeinschaft mit Gott. Was für eine Bedeutung im Passa. Die Wiederherstellung dieser Gemeinschaft. Und das Thema Gemeinschaft wird in der Bibel ja immer wieder symbolisiert und praktiziert im gemeinsamen Essen und Trinken. Die Bedeutung des Passafestes, nämlich die Sühnung der Schuld und Sünde gegen Gott, das hat Christus durch seinen Tod am Kreuz als Lamm Gottes erfüllt. Und auch die Wiederherstellung der Möglichkeit zu dieser tiefen Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Zwischen den Menschen, die das Erlösungswerk Christi für sich persönlich im Glauben annehmen und damit ein Kind Gottes werden. Auch das ist bereits erfüllt. Aber jetzt lesen wir da in Lukas 22, Vers 16. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Es gibt einen Aspekt, der ist noch nicht erfüllt. Und zwar die Verheißung der tiefen, innigen Gemeinschaft zwischen Gott und dem Überrest seines Volkes Israel wird erst erfüllt sein, wenn Christus auf die Erde zurückgekehrt sein wird. Wenn sein Volk Buße getan und ihn als ihren wahren Messias angenommen haben wird. Wenn Christus sein Reich auf dieser Erde aufgerichtet haben wird. Und er wieder in Tischgemeinschaft sein wird mit den Seinigen. Im Rahmen des Hochzeitsmahles des Lammes und seiner Braut der Gemeinde und mit dem Volk Israel, die geladenen Gäste sein werden. Das ist genau das, was der Herr hier anspricht, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Das Passa ist also auch symbolisch die Tür in das kommende Zeitalter, in das sichtbare, verwirklichte Reich Gottes auf dieser Erde. Wir können gar nicht ganz erfassen, wie groß das unser Vorrecht ist, wir als gläubige Christen, dass wir jetzt schon Kinder Gottes sein dürfen. 1. Johannes 1,12. Alle, die in Annahme denken, haben das Recht, das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dass wir auch jetzt schon diese tiefe, innige, teilnehmende, teilhabende Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und dem Herrn Jesus Christus pflegen dürfen. Was für ein Vorrecht! Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder dieses Erinnerungsmahl des Herrn feiern und uns der tiefen geistlichen Zusammenhänge bewusst werden. Es soll uns eine Hilfe sein. Und zusätzlich möchte ich dich, mich selber, uns fragen, ist die tiefe, innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus eine Realität in deinem Leben? Ist diese Gemeinschaft, die er wiederhergestellt hat, für uns, seine Kinder, ist das eine Realität in deinem Alltag und Leben? Und aus dieser Frage folgt sofort natürlich die nächste Frage. Und das ist gut, wenn ihr darüber nachdenkt. Was trübt denn diese Gemeinschaft? Ich wünsche mir, dass wir da alle ehrlich sein könnten. Was trübt diese Gemeinschaft? Wir könnten ganz viele Dinge aufzählen. Ich habe so einige mir hier aufgeschrieben. Natürlich, klar, Sünde jeder Art trübt diese tiefe Gemeinschaft, die wir haben könnten, ganz persönlich in unserem Alltag. Denken wir an all die Ablenkung. Das trübt diese Gemeinschaft. Denken wir nach unserer Suche manchmal, fast unbewusst nur, diese Suche nach Glück und Erfüllung und Erquickung und irgendetwas Besonderem an falschen Quellen. Es ist nicht falsch, nach Glück und Erfüllung und Erquickung zu suchen. Aber es ist die leichteste Verführung für den Satan, uns da an den falschen Ort zu bringen. Es gibt all das am richtigen Ort. Und es ist das einzige wirkliche Glück und Erfüllung und Erquickung an der richtigen Quelle. Was trübt auch die Gemeinschaft? Das Geringachten von Gottes Wort. Eine ganz schlimme Angelegenheit. So allgegenwärtig und schnell sich über uns werfend. Das Geringachten von Gottes Wort. Sei das zeitlich vom Volumen her, dem wir ihm beimessen. Sei es vom Verstehen wollen, vom Umsetzen wollen. Geringachten von Gottes Wort. Das trübt die Gemeinschaft ganz gewaltig. Jesaja schreibt dem gläubigen Überrest, dass sie zu denen gehören, die sich fürchten vor dem Wort Gottes. Sie nehmen jedes einzelne Wort ganz genau und genau so, wie es geschrieben ist. Sie würden sich nicht wagen, sich darüber zu setzen und es irgendwie herabzuwaschen, zu verdünnen. Sie fürchten sich vor dem Wort Gottes. Aber auch das Geringachten des Willens Gottes in seinem Wort, den er uns zeigt, oder durch die alltäglichen Umstände. Wir verschieben das so nach innen. Ich habe meinen Willen, ich will schon den Willen Gottes tun, aber ich denke, ich weiß, was gut ist für mich und darum tue ich jetzt das. Und ich gehe genau den falschen Weg. Manch ein Weg erscheint einem Menschen gut. Und am Ende führt er ihn zum Tod. Und noch ein Gedanke zu dieser Gemeinschaft. Wenn eine herzliche Gemeinschaft und Beziehung zu Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus in unserem Leben keine wirkliche Realität ist. An wem liegt es dann? Es gibt Menschen, die bringen es fertig, dann Gott anzuklagen. Gott anzuklagen. Oder etwas verpackt. Sehr schnell Gott anzuklagen. Nein, es liegt immer an mir. Es liegt immer an uns, wenn diese Gemeinschaft getrübt ist. Wir haben immer die Möglichkeit, uns von ihm reinigen zu lassen. Durch sein Blut uns reinigen zu lassen und wieder Gemeinschaft zu haben. Nicht nur mit ihm, sondern auch untereinander. Und dann steht, und so reinigt uns das Blut Jesu Christi von aller Sünde. Und dann ist freier Tisch. Und dann steht einer tiefen, erquickenden Gemeinschaft, Beziehung mit dem Herrn nichts im Wege. Das heißt nicht, dass dann nicht als nächstes ein schlimmes Todestal kommen kann. Schlimme Anfechtungen oder Umstände oder Nöte in größtem Ausmaß in unserem Leben. Das ist sehr oft der Fall. Wenn wir neu die Beziehung zu unserem Herrn wiederherstellen möchten. Und damit zeigt er uns, dass diese Beziehung, dieses Friede, Glückseligkeit, Freude, Liebe, Gebilde zwischen Christus und mir, genau in den schlimmsten äußerlichen Umständen durchträgt. Es ist das Einzige, was durchträgt. Darum müssen wir es üben, müssen wir alles dran setzen, diese Gemeinschaft zu pflegen, nicht zu trüben. Denn es kommen schreckliche Zeiten. Sie kommen. Es ist unübersehbar. Aber wir müssen uns nicht fürchten, in der Beziehung, Gemeinschaft, geprägt von Liebe und Friede und Glückseligkeit mit dem Herrn Jesus Christus, müssen uns nicht fürchten, was auch immer kommt. Und wir werden durchkommen. Er wird uns ans Ziel bringen. Ja, die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich möchte nur, ich habe es, glaube ich, letztmals auch schon kurz erwähnt, das noch einmal erwähnen, weil es auch so wichtig ist, nämlich das, was in Vers 17 hier steht. Er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Ja, er hätte ja auch, sie hätten ja auch schauen können, dass sie genug Becher hätten, anzahlmäßig, und jeder bekam seinen Becher. Aber gerade um das geht es. Teilt ihn unter euch. Das ist so ein wichtiger Aspekt, auch im Thema Gemeinschaft, dass wir teilen miteinander, dass wir einander teilhaben lassen. Das fällt uns allen schwer, das kann ich euch garantieren. Ich schließe mich mit ein. Das ist etwas, was uns noch ziemlich schwer fällt. Unser Leben, unsere Nöte, unsere inneren Prozesse im richtigen Maß, in gebührlicher Weise miteinander zu teilen, uns daran teilhaben zu lassen. Aber es ist nichts anderes als Ausdruck der Liebe zueinander. Daran können wir die Liebe messen. Und da möchte ich zum Schluss noch zwei Stellen lesen. 1. Petrus 1, 1. Petrus 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Aha, zuerst ist nötig, dass wir unsere Seelen reinigen. Und wir wissen, wir können das neueste und beste Putzmittel nehmen, wir bringen es nicht fertig. Wir bringen unsere Seelen nicht sauber selber. Das ist hier auch gar nicht so gemeint. Wir sollen sie reinigen lassen. Und ich habe vorher gerade gesagt, wie das geschieht. In der Gemeinschaft mit Christus und mit den Geschwistern, wo das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller Sünde. Da sind wir gereinigt, weil wir dem Gehorsam geleistet haben. Gehorsam gegen die Wahrheit. Durch den Geist Gottes geschieht das. Zu ungeheuchelter Bruderliebe haben wir uns reinigen lassen. Gut, dann so liebt einander jetzt beharrlich aus reinem Herzen. Liebt einander beharrlich. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es unangenehm ist. Und ein wesentlicher Faktor dieses Liebens eben besteht im einander Anteil haben lassen. Miteinander teilen, unsere Nöte, unsere Gedanken, das, was uns immer wieder in Verzweiflung bringt vielleicht. Aber das bedeutet Liebe. Oder 1. Johannes 3, 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Christus ist gemeint, sein Leben für uns hingegeben hat. Das wissen wir alle, davon leben wir. Und jetzt kommt der zweite Teil. Auch wir sind es schuldig für die Brüder, für die Geschwister, das Leben hinzugeben. Das steigert dieses Gebot vom einander lieben, durch Teilen, durch Anteil haben lassen. Noch ganz gewaltig merken wir das. Wir sollen uns nicht nur Anteil geben einander, wir sollen bereit sein, unser Leben hinzulegen für die Geschwister. Ja, das ist hohe Schule. Aber es ist nicht nur für irgendwelche Helden. Nein, im Gegenteil, es ist vor allem für diejenigen, die bereit sind, sich ganz schwach machen zu lassen. Dass er, dass seine Kraft in der Schwäche stark sein kann. Es geht nur so. Wir können nicht aufbrausen und uns aufblasen, wie liebevoll und wie hingebend wir sind. Wir werden kläglich scheitern. Wir müssen uns ganz klein machen lassen. Dann wird Christus sein Wesen in uns zum Ausdruck bringen. Und wir werden plötzlich so eine Einstellung haben. Es geht ja oft einfach auch um die innere Einstellung, wie sie hier beschrieben ist. Im Blick auf die Geschwister, im Blick auf Christus, auf die Bereitschaft, unser Leben hinzugeben. Es ist auch die Bereitschaft, unser Leben für den Herrn hinzugeben. Die Bereitschaft zur Leidensgemeinschaft mit dem Herrn. Davon wollen wir das nächste Mal noch etwas hören dann. Es ist mein Gebet, dass wir alle wachsen dürfen in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Dass es eine Realität ist. Es ist so schnell Theorie. So schnell können wir es aussprechen. aber dass es eine Realität wird in unserem Alltag, in meinem Alltag, in deinem Alltag. Dass es nicht mehr so leicht dem Alltag gelingt, alles wieder wegzuwischen. Mit einem Wisch, flutsch, ist alles wieder weg, was wir so gehört haben und so innerlich danach uns eigentlich wünschen und darüber freuen würden. Mit einem Strich ist alles weg. Das darf enden. Das soll enden. Und das ist mein Gebet im neuen Jahr. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du so nahe uns gekommen bist, ganz Mensch geworden bist, in deiner Höhe, in deiner gleichzeitigen Gottheit und dass du es zugelassen hast, derart bedrängt worden zu sein durch deine Feinde und schlussendlich dich dem grässlichen Angesicht des Todes zu stellen, mit allen Konsequenzen. Und kurz davor hast du dich gesehnt nach Gemeinschaft, nach Beziehung zu diesen 12 Männern. Und du hast auch ganz sicher alle deine Kinder im Blick gehabt, die noch kommen werden. Du hast auch uns im Blick gehabt. Gesehnt nach Gemeinschaft in dieser dunkelsten Stunde mit uns. Herr, was sagt das uns? Was bedeutet das für uns? Wo stehen wir in unserem Sehnen nach der Gemeinschaft mit dir? O Herr, ich bitte dich, dass du das eine Realität werden lässt, dass wir wachsen dürfen in dieser Sehnsucht nach tiefer Gottesgemeinschaft, nach Gemeinschaft mit dir. Herr, du bist stärker als alle Trübungen, als all das. Es ist so leicht, dass all das getrübt wird in unserem schwachen menschlichen Wesen. Aber dein Leben ist Realität. Wenn wir Kinder Gottes sind, ist es Realität in uns. Und so bitten wir, Herr, dass wir doch wachsen dürfen in der tiefen Gemeinschaft mit dir, in der Beziehung zu dir und damit auch zueinander, im Teilen, im Mitteilsamsein, im Anteilnehmen aneinander, auch in der Bereitschaft, unser Leben hinzulegen zum Wohle der anderen und zum Dienst für dich, Herr. Wir danken dir dafür, wir erheben deinen Namen, wir wollen dir für so vieles danken, Herr. Es geht uns so gut. Es geht uns so gut, Herr. Wir danken dir für all das Gute, das wir noch haben. Amen.